Veg Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr.
Auf Radio Free FM.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Veg Up. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Bienen. Wir wollen der Frage auf den Grund gehen, ob es als Veganer okay ist, wenn man Honig isst. Denn gerade da gibt es ja oftmals unter den Veganern erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Außerdem haben wir ein Interview mit dem Vorstand des Ulmer Imkervereins geführt und haben mit ihm unter anderem über das Thema Tierethik gesprochen. Wir stellen euch in dieser Sendung noch einen sehenswerten Film zu diesem Thema vor. Und zu guter Letzt haben wir euch ein kleines Gedankenexperiment vorbereitet, wo es um den Vergleich zwischen Honig und Zucker geht. Also wie ihr sehen könnt, ist diese Sendung wieder vollgepackt mit interessanten Beiträgen. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Aber bevor wir starten, spielen wir etwas Musik. Viel Spaß und bis gleich. Willkommen zurück bei Veg Up. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Bienen. Dazu hat sich Svenja Mitte Mai mit dem Vorstand des Ulmer Imkervereins Martin Denoir getroffen und ihn ausgiebig zu ökologischen und tierethischen Aspekten der Imkerei befragt. In der Sendung spielen wir euch jetzt eine gekürzte Fassung des Interviews. Das komplette Interview könnt ihr dann im Internet unter www.freefm.de/programm/vegup hören. Jetzt erstmal viel Spaß beim Interview.
Bei unserem heutigen Interview sitze ich jetzt hier zusammen mit Dr. Martin Denoir. Er ist der Vorstand des Imkervereins Ulm mit ungefähr 340 Mitgliedern, Tendenz steigend, und ist schon seit 20 Jahren hier der Vorstand, selbst Hobbyimker seit 35 Jahren und außerdem auch engagiert im Verein Ulm ist gut, einem Bündnis von Gruppenorganisationen, Produzenten, Händlern und Einzelpersonen, die sich für Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit in der Ernährung einsetzen. Kurz zum Ablauf des Interviews. Wir wollen diese Gelegenheit einfach mal nutzen, um über ökologische Aspekte der Imkerei zu sprechen, aber natürlich auch über tierethische Themen. Und als Aufhänger für das Ganze nehmen wir dafür Kritikpunkte, die auf veganen Plattformen geäußert wurden. Und Dr. Denoir wird diese Aussagen dann einfach mal aus der Imkersicht kommentieren. Vielleicht zum Auftakt erst einmal, welche Arten von Imkerei sollte man denn Ihrer Meinung nach unterscheiden?
Gut, da gibt es zum einen die Bienenhalter, die ganz wenig Bienenvölker haben, wo es in neuerer Zeit auch so das Motiv kommt, ich will die Bienen retten. Diese Bienenhaltungen sind zum Teil problematisch, weil manchmal nicht bedacht wird, was man da für Tiere in seine Obhut nimmt. Dann gibt es die klassischen Hobbyimker, die zwischen 5 und 20 Völker haben, die als Nebenprodukt gern auch etwas vom Honig nehmen und die Nachbarschaft profitiert davon. Und ab einer Zahl von 30 Völkern ist es schon so, dass es als Nebenerwerb gilt, weil Honig als wertvolles Gut natürlich dann auch unter die Leute gebracht wird, sei es auf Marktständen oder halbprofessionell. Und dann die Berufsimker, die allerdings in sehr, sehr geringer Zahl in Deutschland vorhanden sind. Wir haben hier im Umkreis Ulm eigentlich gar niemand mehr, der als richtiger professioneller Imker mit mehr als 100 Völkern auftaucht.
Jetzt haben Sie schon gesagt, hier in Ulm und Umgebung haben wir es eigentlich gar nicht mehr. Wissen Sie die Verteilung in Deutschland oder auch EU, Nicht-EU bei diesen Arten der Imkerei?
Also die Deutschen sind typische Hobbyimker. Wir haben eine Durchschnittsvölkerzahl von etwa 6 bis 7 Völker pro Imker, die Berufsimker mit eingerechnet. Die Berufsimker alleine sind in der Größenordnung von 100 bis 200 in ganz Deutschland. Einige sind Berufsimker, die mit weniger Völkern, aber dann durch Kurse, Vorträge sich noch Geld dazu verdienen. Aber die reine Berufsimkerei ist in Deutschland nicht wesentlich für den Gesamthonigertrag.
Gut, dann wissen wir jetzt schon mal ein bisschen, worüber wir reden, und gehen dann gleich in die erste Thematik, die Ökologie. Und da werde ich jetzt also ein paar kritische Thesen aus der veganen Community einfach nennen. Und wie gesagt, das wird dann kommentiert. Also die erste These. Imker spielen sich als Naturschützer auf, aber eigentlich schaden sie den natürlichen Bienen, denn die Honigbienen stehen in Nahrungskonkurrenz zu Wildbienen und wirken sich negativ auf deren Bestände aus.
Ja, da gibt es relativ eindeutige Untersuchungen. Wildbienen sammeln vor allem Pollen. Wildbienen brauchen natürlich auch Nektar für ihre eigene Energie, aber zur Aufzucht ihrer Jungen wird vor allem, also zu 95% Pollen gesammelt, der höchstens verklebt wird mit Nektar. Natürlich sammeln Honigbienen auch Pollen. Wir Imker haben oft auch Wildbienenhotels oder Wildbienenbehausungen auf unseren Ständen und sehen da genauso viele Wildbienen, wie wenn keine Honigbienen in der Nähe sind. Wir sehen die Honigbiene eher auch als Indikator für eine Umwelt, die in Ordnung ist. Und wenn die Honigbiene sich in meinem Umfeld wohlfühlt, also sich gut verhält als Volk, dann geht es meistens den anderen Insekten auch gut.
Dann die zweite These. Wildbienen sind effektiver beim Bestäuben als Honigbienen. Es ginge auch gut ohne Honigbienen.
Für die Natur mag das gelten. Es gilt sicher nicht für landwirtschaftliche Blühprodukte wie Obst, das im zeitigen Frühjahr in großen Mengen blüht. Wildbienen überwintern als Puppen meistens, einige auch als Einzeltiere. Und sind im Frühjahr lang nicht so individuenstark wie ein Bienenvolk, das mit 10.000 Bienen pro Volk überwintert. Also frühe Kulturen wie der Raps, wie Obstplantagen, also Apfel, Birne, Pfirsich und was es bei uns alles gibt, sind doch zum Großteil auch für eine effektive Bestäubung im Frühjahr auf die Honigbienen angewiesen.
Dann die dritte These. Gezüchtete Honigbienen sind anfälliger für Krankheiten und verbreiten diese, also auch zum Schaden der Wildbienen.
Es gibt ganz wenig Untersuchungen, ob Honigbienen und Wildbienen überhaupt die gleichen Krankheiten haben. Wir wissen vom schlimmsten Parasiten der Honigbiene, der Varroamilbe, dass sie nicht auf Wildbienen geht. Geht auch nicht auf Hummeln, auch nicht auf Wespen. Sie ist speziell nur vermehrungsfähig in den Brutzellen einer staatenbildenden Honigbiene. Mit einer Larve einer Wildbiene kann die Varroamilbe gar nichts anfangen. Von daher kann diese Milbe, die es seit etwa 30 Jahren in Deutschland gibt, schon nicht auf die Wildbienen übertragen werden. Man weiß von einigen Viren, die innerhalb des Volkes sich vermehren. Mir ist nicht bekannt, dass es Untersuchungen gibt, die Honigbienenkrankheiten in großem Maß auf Wildbienen übertragen. Es ist wahrscheinlich sogar eher so, dass die Honigbienen würde sich der Imker bei uns nicht drum kümmern, wegen dieser Varroamilbe in der Natur wenig Überlebenschancen hätten.
So, nach der musikalischen Einlage geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Martin Denoir, der Vorstand des Ulmer Imkervereins, und zwar zu tierethischen Aspekten in der Bienenhaltung. Wie gesagt, hier nur die gekürzte Version.
Dann gehen wir über zu dem nächsten Themenblock, Tierethik. Das ist sicherlich ein Themenblock, der in der veganen Community für besonders viel Unmut auch sorgt. Und auch da haben wir also wieder einige Thesen zusammengestellt, die wir wieder kommentieren werden. Die erste These aus dem Bereich Tierethik. Bienenhaltung ist unnatürlich und als Beispiele werden genannt, dass Honigbienen in Magazinen gehalten werden, statt zum Beispiel in einem hohlen Baumstamm zu leben, oder dass das Schwärmen unterbunden wird, also die natürliche Art der Fortpflanzung der Bienen, oder aber es wird gesagt, Bienenhaltung sei Massentierhaltung. Was sagen Sie zu diesem Punkt? Bienenhaltung ist unnatürlich.
Es gibt diese Überlegungen, dass die Honigbienenhaltung tierethisch ein Problem darstellt, vor allem seitdem Filme aus der Bienenhaltung in Amerika aufgetaucht sind. Der Kinofilm More Than Honey war so ein Auslöser, in dem tatsächlich auch für uns Hobbyimker erschütternde Szenen zu sehen sind. Die haben mit der Realität bei uns in den meisten Imkereien eigentlich gar nichts zu tun. Die Massentierhaltung würden wir höchstens auf die große Anzahl von Bienenvölkern in einem Gebiet beziehen. Die Biene selber ist ja ein Massenhaltungstier, das nur sich dann wohlfühlt, wenn es zu mehreren Tausenden vorhanden ist, auch aus dem Grund, dass ansonsten die Wärme, die die Königin benötigt, gar nicht hergestellt werden kann.
Der nächste Punkt geht ein Stück weit auch in diese Richtung. Es wird immer wieder kritisiert, dass Bienenköniginnen die Flügel ausgerissen oder abgeschnitten würden, um eben das Schwärmen zu unterbinden. Was sagen Sie dazu?
Habe ich noch nie gemacht. Habe ich noch keine Umfrage gemacht unter den Ulmer Imkern. Ich denke, von den 340 Imkern, die wir sind, machen es vielleicht 2 oder 3. Mehr nicht. Es ist auch nicht effektiv. Die Königin verlässt den Stock trotzdem, landet in der Wiese, kann nicht fliegen. Wenn der Imker nicht dabei ist und wir sind viele berufstätig, bringt es dem Volk nichts, denn die Königin haben wir trotzdem verloren.
Dann die fünfte These. Beim Entnehmen der Waben sterben viele Tiere oder werden verletzt.
Man muss sich vorstellen, dass ein Bienenvolk zum Beispiel im Februar etwa 8000 Bienen hat. Die Königin fängt dann an, etwa bis zu 2000 Eier pro Tag zu legen. Alle Bienen, die den Winter über gelebt haben, sterben dann natürlicherweise. Für einen Imker ist es ganz normal, tote Tiere zu sehen. Im Gegensatz zu einem Haustierhalter, der ein Meerschweinchen hat. Inwiefern der Imker da noch zusätzlich tote Tiere erzeugt, lässt sich kaum zeigen. Das hat natürlich auch mit der Ruhe zu tun, die der Imker bei dem Behandeln seiner Bienenvölker zeigt. Ich bin mir sicher, dass die Anzahl der Bienen, die ich aus Versehen mal quetsche oder drücke, vielleicht jede Woche pro Volk höchstens 5 Stück sind. In der Zeit sind aber etwa 4000 Bienen natürlich gestorben.
Gut, dann die nächste These, auch wieder in eine ähnliche Richtung. Bei der Honigernte wird Brut vernichtet, heißt es da.
Also das ist ein Märchen, das kann es gar nicht geben, denn wir schleudern Honigwaben nur, wenn sie nicht mal ein Ei enthalten. Das prüft der Imker sehr sorgfältig, denn sonst wären die Larven ja im geschleuderten Honig drin. Umbringen können wir sie gar nicht. Gifte sind in der Imkerei sowieso tabu. Wir wären ja auch froh, wenn sie in der Landwirtschaft tabu wären.
Es ist ja durchaus üblich, in der Imkerei dann nach der Honigernte Ersatznahrung für die Bienen bereitzustellen. Und in Bezug auf diese Ersatznahrung heißt es immer mal wieder, dass sie schlecht für die Bienen sei, zum Beispiel, weil nicht genügend Nährstoffe drin wären, wichtige Komponenten auch für das Immunsystem fehlen würden, sodass die Bienen also anfälliger für Krankheiten oder auch Pestizide würden. Was sagen Sie dazu?
Nein, im Gegenteil. Es gibt eher in Deutschland, in Süddeutschland speziell, Untersuchungen, dass wenn man den letzten Honig, den die Bienen sammeln, das ist meistens der Waldhonig bei uns, in den Bienenvölkern lässt, dieser ist sehr ballaststreich, dann kommt es zu Verdauungsproblemen, vor allem bei kalten Wintern, die übrigens sehr gesund sind für Bienen, aber diese Ballaststoffe, die belasten den Darm. Die Biene kann ja in der Jahreszeit nicht abkoten, das heißt, es entwickeln sich dann übermäßig Darmbakterien, die auch schädlich sein können. Je reiner das Futter ist, und die Biene unterscheidet sehr gut zwischen dem, was in den Zellen mit Blütenstaub ablagert und in den Zellen mit Zucker, desto besser geht es den Bienen im Frühjahr.
Wir haben vorhin schon kurz über Züchtung gesprochen. Eine Aussage dazu, die wir auch gefunden haben, ist, durch Züchtung werden Bienen anfälliger für Krankheiten und Milbenbefall. Was Sie vorhin gesagt haben, klang eher ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung, aber trotzdem nochmal ganz explizit diese These.
Also ein Zuchtziel in dem Bereich, wo man züchtet. Die meisten Imker haben Jungköniginnen, die in der Luft begattet werden von irgendwelchen Drohnen, die von Nachbarimkern kommen. Aber eines der Zuchtziele der letzten Jahre ist speziell, Völker zu selektieren, die mit dieser Varroamilbe besser zurechtkommen als andere. Also wir versuchen, die Bienen durch eine vom Imker gesteuerte, aber der Natur ja vielleicht etwas beschleunigte Selektion eher mit der Milbe gut umkommen zu lassen.
Nochmal eine sehr allgemeine Aussage, nämlich Imkerei verursacht Stress. Und da wurden die Transporte, also bei Wanderung, genannt, aber auch der Einsatz von Rauchpfeifen zur Besänftigung der Völker.
Ja, gut, Transporte spielen jetzt bei uns in der Hobbyimkerei eher eine untergeordnete Rolle. Meine Bienenvölker bleiben das ganze Jahr am gleichen Standort stehen, wie auch die meisten Völker der Hobbyimker, außer man hat die Bienen in einem Gebiet, in dem leider mit der heutigen Landwirtschaft und Monokulturen ab Ende Juni nichts mehr blüht. Was den Rauch angeht, verwenden wir den nur, wenn wir die Völker öffnen, weil wir den Bienen da damit einen Brand in ihrem Volk vortäuschen. Die Bienen saugen sich mit Honig voll und schon wenn der Imker den Deckel zumacht, ist das vergessen.
Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Punkt: Imker beuten Bienen aus. Denn die Bienen produzieren den Honig ja für sich und nicht für den Menschen.
Wenn wir allen Honig, den die Bienen produzieren, im Volk drin lassen, bei guter Umgebung, wo es viel gibt, dann ist das Bienenvolk etwa nach 2 Wochen voll und die Bienen haben keinen Platz mehr für ihre Brut. Den Honig, den wir zum Beispiel Anfang Juni entnehmen, haben die Bienen bis Anfang Juli schon wieder ergänzt. Und dann kann der Imker selber entscheiden, wie er mit dieser Honigernte umgeht.
Gut, dann noch ein letzter Punkt in diesem Bereich Tierethik. Imker setzen Antibiotika ein. Das schadet den Bienen, den Menschen durch Rückstände im Honig und natürlich auch der Umwelt im Allgemeinen.
In Deutschland sind Antibiotika in der Bienenhaltung verboten. Wir wissen, dass in anderen Ländern das nicht immer gilt. Deswegen sind wir natürlich auch dafür, dass da derjenige, der Honig kauft, auch schaut, wo sein Honig herkommt. Schon in Italien gibt es manchmal, wenn bestimmte Krankheiten auftauchen, die Möglichkeit, Antibiotika einzusetzen. Hier in Deutschland gibt es das nicht.
So, jetzt haben Sie sich sehr tapfer mit vielen Kritikpunkten hier auseinandergesetzt und ich finde auch sehr interessante Informationen hier beigesteuert für die Honigdebatte, möchte ich es mal nennen, innerhalb der Veggie-Community. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob es jetzt sich um Hobby-Imkerei handelt oder um industrielle Imkerei. Insofern würde mich da jetzt interessieren, wie ist denn da die Verteilung bei dem Honig, der in Deutschland verkauft wird? Wo kommt der her?
Im Prinzip muss auf dem Etikett auch stehen, wo das Produkt herkommt. Das gilt eigentlich für alle Lebensmittel. Das gilt auch für den Honig. Honig wird normalerweise ja im Glas gekauft, das auch ein Etikett enthält. Wenn dran steht aus EU-Ländern, dann ist es schon für uns viel zu vage. So einen Honig empfehlen wir nicht. Es sollte eine regionale Bezeichnung draufstehen. Wenn der Honig zertifiziert ist, also ein Siegel enthält von einem der Verbände, die sich dann auch darum kümmern, wie der Imker seine Bienen hält, dann können wir zumindest schon mal empfehlen, dass man zunächst mal diesen Honig nimmt. Natürlich geht da die Menge nicht mit. Die Deutschen sind Weltmeister im Honigkonsum. Jeder Deutsche isst im Jahr im Durchschnitt etwa 2,5 Kilo Honig. Das könnte man eventuell in Deutschland durch Bienen sammeln lassen. Es wäre auch wünschenswert, aber es werden etwa 70% des Honigs importiert. Und da muss man schon genau aufpassen, was dann gemacht wird.
Gut, noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Wenn ich jetzt mir überlege, Honig zu kaufen und mir liegt was daran, dass es auf das Bienenwohl auch wirklich geachtet wird, woher kann ich das wissen? Jetzt haben wir schon Zertifizierung angesprochen. Worauf muss ich da genau achten?
Gut, bevor man auf irgendwas achtet, ist mein erster Tipp, schauen Sie, wo in Ihrer Umgebung ein Imker sich befindet. Mit dem können Sie persönlich Kontakt aufnehmen, können Ihnen die ganzen Fragen auch selber stellen. Wenn Sie keinen finden, manchmal hängen Schilder an der Tür, dann gibt es Portale im Internet, wo man die Postleitzahl eingibt und dann erscheint der Imker in Ihrer Nähe, der auch zumindest eine größere Menge Bienen hat, sodass er das auch anbieten kann. Bei mir ist es so, ich bin ein Imker, der ungefähr 1000 Gläser pro Jahr hat. Bei mir gibt es keine Werbung, ich habe nur ein Schild an meiner Haustüre und spätestens Ende Februar, Anfang März ist der Honig weg und da kommt vor allem die Nachbarschaft. Und die können mir jederzeit Fragen stellen, die dürfen auch mit mir mal zu meinen Bienen gehen, da habe ich überhaupt kein Problem. Aber ich weiß ganz genau, dass man da damit den Bedarf an Honig in Deutschland im Moment ganz sicher nicht decken kann, auch wenn die Imkerei gerade stark zunimmt, aber nicht die Anzahl der Bienenvölker.
Wunderbar, dann vielen Dank, Herr Dr. Denoir, für die ganzen Informationen und die vielen Antworten. Und dann entlassen wir Sie jetzt hiermit wieder zu Ihren Bienenvölkern. Vielen Dank.
So, das war der zweite Teil unseres heutigen Interviews mit Martin Denoir, dem Vorstand des Ulmer Imkervereins. Aus Zeitgründen mussten wir ein bisschen selektieren. Wer aber mehr erfahren möchte, kann sich gerne die ungekürzte Fassung unseres Interviews auf www.freefm.de/programm/vegup anhören. Darin sprechen wir zum Beispiel zusätzlich über die Lebensdauer der Bienenkönigin und künstliche Befruchtung. Außerdem vertiefen wir die Fütterungsthematik und auch die Frage, inwiefern Imkerei als Ausbeutung betrachtet werden kann.
Der Filmtipp des Monats.
Ganz passend zum Thema wollen wir euch in dieser Sendung die Dokumentation More Than Honey oder zu Deutsch Mehr als Honig vorstellen. Sie bietet eine gute Möglichkeit, sich abends gemütlich vor den Fernseher über das Thema Bienen und Honig zu informieren. Der Film kam 2012 in die Kinos und sein Regisseur, der Schweizer Markus Imhoff, hat für sein Werk etliche Preise erhalten. Die grundlegende Frage im Film lautet: Warum sterben überall auf der Welt massenhaft Bienenvölker und vor allem, welche Auswirkungen sind durch dieses Massenbienensterben zu erwarten? Einige Antworten, wenngleich natürlich nicht alle, werden in der Dokumentation beantwortet. Beispielsweise, dass ein Drittel unserer Nahrung nicht existieren würde, wenn es keine Bienen gäbe. Und trotzdem werden viele Bienenvölker nicht gerade gut behandelt. Ein Protagonist im Film, der mit Bienenvölkern zur Bienenbestäubung von Plantagen handelt, ist sich sicher. Sein Großvater würde gestört davonlaufen, wenn er mit ansehen müsste, wie er mit den Bienen umgeht. Für eben diesen Protagonisten ist Bienensummen aber the sound of money. Für das Bestäuben der Mandelplantage erhält er $150 pro Bienenstock. Das macht bei 4000 Bienenstöcken insgesamt $600.000. Dass die Mandelbäume in Anwesenheit der Bienen mit Fungiziden besprüht werden und diese Gifte in die Stöcke zurückgetragen und ihre ungeschlüpften Larven damit töten, ist eben ja hinnehmbar, genauso wie der Stress, den die Tiere auf den langen Transportwegen ausgesetzt werden. Er hat sich an den Tod im epischen Ausmaß gewöhnt. Das Absterben von rund 20% der Tiere nach einem Einsatz scheint für ihn mehr ein finanzielles Problem zu sein. Ein anderes Bild gibt da der ältere Schweizer Bauer im Berner Oberland ab, der noch ein inniges Verhältnis zu seinen Bienen zu haben scheint. Im Gegensatz zu kommerziellen Imkern braucht er seinen Bienen auch kein Antibiotikum zu füttern. Der Dokumentarfilm berichtet auf interessante Weise, welche Probleme mit der Massentierhaltung bei Bienen einhergehen, dass sich die Völker gegenseitig mit Krankheiten und Parasiten anstecken. Eine spezielle Milbenart stellt dabei den größten Feind der Biene dar und rottet ganze Bienenvölker aus. Immun dagegen scheinen nur die durch die Medien bekannten Killerbienen zu sein, die dann zwar Medikamenten und chemikalienfreien Honig liefern, dafür aber deutlich schwerer im Umgang sind. Sie sind aggressiver und ihre Stiche sind schmerzhafter. Trotzdem stellen sie eine Art Hoffnungsschimmer dar, dass die Bienen nicht völlig aussterben, wie beispielsweise in einigen Regionen Chinas, wo Blüten von Menschenhand bestäubt werden müssen. Eine mühsame Angelegenheit, wie ich finde. Auch in Australien kümmert sich eine Forschergruppe um den Fortbestand der Bienen und setzt Bienenvölker auf einer abgeschiedenen Insel aus, auf der sie keine natürlichen Feinde haben. Ebenfalls Forschungsthema sind die emsigen Tierchen an der Freien Universität in Berlin, wo immer mehr Beweise dafür gefunden werden, dass Bienen einen freien Entscheidungswillen haben. Viele persönliche Lebensgeschichten mit Bienen zeigen dem Zuschauer in More Than Honey, wie grauenvoll, aber auch liebenswert mit den Tierchen umgegangen wird. Wie sie Lebensaufgabe und Lebensbegleiter, aber auch nicht mehr als ein Geschäftsmodell bedeuten können und welche Bedeutung sie für den Planeten insgesamt haben. Der Dokumentarfilm ist interessant gestaltet und voll an Informationen, die man so noch nicht gehört hat. Die 95 Minuten sind also auf jeden Fall empfehlenswert und gut investierte Zeit. Willkommen zurück hier bei VegUp. Heute dreht sich bei uns alles um das Thema Bienen bzw. Honig. Anfangs der Sendung hatte ich ja schon angekündigt, dass wir ein kleines Gedankenexperiment für euch vorbereitet haben. Ob man also als Veganer guten Gewissens Honig essen kann, darüber scheiden sich ja bekanntermaßen die Geister. Viele süßen stattdessen lieber mit Zucker. Aber halt, ist das überhaupt die ethischere Alternative? Na klar, werden viele zunächst denken, ist doch logisch. Denn um an den Honig zu kommen, muss der Imker ihn den Bienen ja erst wegnehmen. Dass dabei das ein oder andere Tier sein Leben lässt, versteht sich sozusagen von selbst. Zucker dagegen wird in Deutschland aus Zuckerrüben gewonnen. Auf den ersten Blick leidet für die Produktion also kein Tier. Betrachtet man sich die Zuckerproduktion jedoch genauer, wird man feststellen, dass die Sache so einfach nun doch nicht ist. Denn natürlich kommen auch beim Anbauen und Ernten von Zucker Tiere zu Schaden. Alles, was auf einem Zuckerrübenfeld so kreucht und fleucht, von Käfer bis Maus, wird durch die Bebauung beeinträchtigt oder kommt unter die Räder. Wir sehen also, dass die Produktion von Zucker nicht ohne Tierleid auskommt. Und hier können wir jetzt zu rechnen anfangen. In der konventionellen Imkerei wird den Bienen nämlich ihr gesamter Honigvorrat abgenommen. Verhungern sollen die Tiere ja aber auch nicht. Schließlich will der Imker auch noch im nächsten Jahr Ertrag von ihnen haben. Daher bekommen die Bienen als Ersatz eine Zuckerlösung, die sie über den harten Winter ernährt sozusagen. Hier erdient sich also sowohl das Leid der Tiere, die im Zuge der Zuckerproduktion ihr Leben lassen, als auch das der Bienen, die beim Ernten des Honigs ihr Ende finden. Diese Option ist also somit auf keinen Fall die leidfreieste. Anders sieht das Ganze bei einem Bio-Imker aus. Der nimmt den Bienen nur so viel von ihrem Honig weg, wie sie ohnehin verschmerzen können. Deswegen muss er auch keine Zuckerlösung zufüttern. Hier sterben also zwar Bienen, ansonsten wird aber jedoch kein Tierleid verursacht. Könnte es also sein, dass die Produktion von Biohonig sogar weniger Leid verursacht als die von Biozucker? Wenn euch das jetzt keine Ruhe mehr lässt, dann solltet ihr euch auf den Seiten von Peter unter dem Stichwort Honig beim Thema A bis Z informieren. Oder ihr besucht www.bioimkerhonig.de und seht dort unter dem Stichwort fast alles über Honig nach. So, meine Lieben, das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge von VegUp. Heute zum Thema Bienen und Honig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, dann besucht uns auf der Seite www.freefm.de/programm/VegUp. Dort gibt es dann nochmal das Interview in voller Länge zum Nachhören. Unsere nächste Sendung findet dann am 20.07. statt zum Thema Esoterik. An dieser Sendung haben mitgearbeitet Alex, Svenja, Jolene und Laura. Lorina natürlich auch. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald. Ciao, ciao.